Die letzten Glühwürmchen, Kikis kleiner Lieferservice, Porco Rosso, Pompoko, Prinzessin Mononoke. Kaum einer von uns hat nicht mindestens einen dieser Filme gesehen. Oder sogar alle fünf. Und das wahrscheinlich nicht erst, seit Netflix die Klassiker von Miyazaki und Co. im Programm hat. Dimbo dazu, Bumi Speckäuger und zu Gast Yokai-Expertin Frau Fuchs widmen sich in der heutigen Episode genau diesen Film. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 138. Shortcuts-Podcast bei Anni Haberer. Wir reden heute über Ghibli und können das jetzt auch endlich von unserer Bucketlist streichen. Ja, wir sind jetzt ein richtiger Anime-Podcast. Wir haben mindestens einmal in unserem Leben über Ghibli geredet. Und wen wir heute dabei haben, wir haben heute nicht offen dabei, sondern...
Zu.
Hast du dich angesprochen gefühlt?
Nee, noch nicht ganz.
Okay, Tsubomi ist dabei. Hi.
Hi.
Tsubomi. Okay, ich höre mir den schlechten Witzen aus.
Das ist schon in Ordnung.
Sarah, hast du einen guten Witz für mich?
Nee, ich habe nie gute Witze auf Lager, leider.
Ich bin immer schlecht. Ich auch nicht. Und zu Gast heute, hallo Frau Fuchs.
Ja, hallo.
Wie geht's, wie steht's?
Oh, ganz gut. Freue mich, dass ich bei euch bin.
Wie hast du dir deinen Weg in diese Runde gefunden? Was machst du so? Also für alle, die dich nicht kennen.
Eigentlich bin ich aktuell am Plüschtiere nähen, quasi. ich nähe Yokais und ich wurde wohl empfohlen von Tsubomi, die mich noch gut kennt von meiner Cosplay-Zeit, wo ich auch viel aus Ghibli-Filmen cosplayt
habe. Da ist der springende Punkt.
Genau, und so kam das quasi.
Und da lässt sich noch ganz viel ergänzen, Dimbula. Also Frau Fuchs ist eigentlich so die größte Ghibli-Enthusiastin, kennengelernt habe. Und übrigens, die Plüschtiere, die sind hervorragend. Also das ist ihre eigene Interpretation von japanischen Yokai. Und sie hat sogar in Japan so eine Fanbase und auch einen Laden, der das vertreibt quasi. Also es ist wunderbar. Ich bin selbst glückliche Besitzerin von zweien.
Ich wollte gerade sagen, die bei euch auf dem Sofa, diese gehäkelten Plüschtiere, die sind von ihr?
Nee, nicht gehäkelt, aber genäht. Und wunderbare Handarbeit, richtig süß.
Da ist der Link. Guck mal, so kommt alles zusammen.
Dankeschön.
Wir haben uns gemeinsam eine Auswahl von 10 Ghibli-Filmen gesucht. Im Prinzip wagen wir heute so ein bisschen die Schritte so ein bisschen zu den Rändern. Also klar, wir reden auch über Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland, damit niemand mit den Mistkabeln auf uns zuläuft. Aber vor allem haben wir eigentlich so unsere Lieblinge da am Rande. Vom Winde verweht. Nee, das ist ein anderer Film.
Nennen wir ihn Wie der Wind sich hebt.
Ist aber nicht unser erster Film, wir fangen nämlich chronologisch an.
Was gibt's überhaupt Randtitel bei Ghibli? Sind die nicht alle?
Den größten Randtitel ist wahrscheinlich der allerneueste.
Ziemlich Schepitze.
In richtig fashion Pixar 3D CGI-Look, über den reden wir später.
Ja.
Würde sagen, ansonsten fangen wir einfach an mit die letzten Glühwürmchen.
Ja.
Ich überlege gerade. Das ist nicht der erste Ghibli, aber das ist, je nachdem, wie man rechnet, ist, glaube ich, der zweite.
Das ist der zweite. Mhm. Mit Totoro. Also, die sind ja beide gleichzeitig erschienen, tatsächlich.
Und letztendlich habe ich den in diese Auswahl reingewählt.
Ja.
Ich kann vielleicht ganz grob sagen, worum es geht. Ist eigentlich auch schnell erzählt, es geht um einen 14-Jährigen, der eine kleine Schwester hat. Und plötzlich ist Krieg und Bomben und Hagel und Hungersnöte. Und irgendwie müssen die beiden dann gemeinsam überleben. Ist ein ziemlich harter Film. Ich finde aber, also heutzutage sowieso immer schwierig mit Pflichttiteln, aber das ist ein Pflichttitel, den man gesehen haben sollte.
Ja, finde ich auch.
Auf jeden Fall.
Ich habe den Film relativ spät, glaube ich, gesehen. Ich habe den, glaube ich, erst, ich weiß gar nicht, so vielleicht so vor 3 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Weil ich habe mich da halt super doll vorgedrückt, gerade wegen diesem krassen Thema. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Kriegsfilmen.
Nee, ich auch nicht.
Und ich habe mich da mega hart vorgedrückt. Dann habe ich ihn geguckt. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so extrem geflennt bei einem Film. Also wirklich Rotz und Wasser geheult. Und danach saß ich erstmal so 5 Minuten da und habe dann gesagt, der Film war mega gut gemacht, aber ich kann den nie wieder gucken.
Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, habe ich mich total gewundert, dass der in Kobe spielt und nicht in Hiroshima, weil ich den mit Barfuß nach Barfuß durch Hiroshima,
ja.
So heißt der, ne? Ja. Mit dem verwechselt habe. Auch ein sehr schöner Kriegsfilm. Ich finde wirklich, dieser Film ist ein Film, wie nur Zeitzeugen schreiben können. Und mir tut es irgendwie in der Seele weh, dass diese Generation ja jetzt bald in Ruhestand gehen wird. Miyazaki und Isao Takahata, der Regisseur von diesem Film, zeigen hier wirklich, dass sie zwei extremst reflektierte Menschen sind. Und dieser Film spielt alles aus, alle Vorteile aus, die dieses Medium Anime hat. Ich find den lehrreicher als übliche, also als jeden üblichen Kriegsfilm, den du so in der Schule gucken könntest. Auch irgendwie lehrreicher als der Junge im gestreiften Pyjama. Aber bevor ich jetzt rummonologisiere, übertreibe ich?
Nein.
Hat dir noch irgendwer ins Herz geschlossen, diesen Film?
Auf jeden Fall.
Das ist ein totales Glück, glaube ich, dass Speck-Olga den erst so spät gesehen hat. Ich habe den tatsächlich in jüngeren Jahren gesehen, einfach weil ich so eine Faszination hatte auch für die Geschichte des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und für solche Zeitzeugenberichte, wo wir tatsächlich auch in Klasse 5 oder 6 auch so ein Buch, so eine komplette Sammlung eigentlich von solchen Zeitzeugen, Augenzeugenberichten gelesen haben. Und ich fand das auch ziemlich hart, dass einfach zu verarbeiten, ne, und damit umzugehen, was diese Kinder erleben und wie schrecklich diese Situation ist, auch diese Hoffnungslosigkeit. Ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen kann jetzt, ohne zu spoilern, so, ne. Also ich glaube, wahrscheinlich haben den alle gesehen, aber einfach, ja, mit was die alles konfrontiert sind, mit dem Tod der Mutter und auch mit dieser harschen Persönlichkeit des Rests der Familie, der das auch gar nicht möglich macht, dann irgendwie da unterzukommen und gemeinsam zu überleben.
Ich würde jetzt auch noch mal eine Kleinigkeit dazu sagen, weil Zu das gerade so schön gesagt hat, dass sie das schon früher gesehen hat. Ich habe das tatsächlich auch ziemlich früh gesehen. Das muss so 2004 gewesen sein. Ja, es war ziemlich herzergreifend. Und ich habe auch wirklich auch die ganze Zeit nur geweint. Aber trotzdem finde ich, wenn man das jetzt mal rückblickend mit ein bisschen Abstand betrachtet, dass Sota ja auch selber ein bisschen Schuld an dem Tod sich und seiner Schwester Schuld hat, weil er sich ja nicht beugen will. Er meint ja dadurch, dass er noch ein bisschen dickköpfiger ist und so, dass er ja die beiden durchkriegt. Und das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, dass das Ende dann so wird, ne?
Ja, genau, also als sie jetzt zu dieser Tante kommen, die wirkt unheimlich unsympathisch. Aber gerade auch dieser Punkt, dass es ja von so Kurzgeschichten adaptiert ist, die der Autor so auch halb biografisch geschrieben hat. Also stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Autor und schreibt eine Kurzgeschichte, wie ihr im Weltkrieg eure Schwester mehr oder weniger habt sterben sehen. Ich glaube, jeder würde sich da selbst die Schuld geben erstmal. Wie konnte ich das zulassen und so weiter?
Wahrscheinlich. Also ich hatte tatsächlich das, was ihr jetzt gerade erwähnt habt, dass er sich da so selber die Schuld gibt und dass er ja auch irgendwo selber schuld ist, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gesehen. Also, wie gesagt, ich war wahrscheinlich einfach auch so ergriffen von diesem Film und habe ihn, wie gesagt, auch nur einmal gesehen, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Also für mich war das einfach alles, was da passiert, so schlimm. Und in meinen Augen ist es sowieso immer alles noch mal schlimmer, wenn man das durch die Augen von Kindern sieht. Und einfach diese Tatsache, dass es da um zwei Kinder geht, die durch diese Welt gehen müssen, fand ich schon schlimm genug. Da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob da irgendwer selbst schuld dran ist, weil für mich ist da halt ganz klar einfach, also da kann man keine richtige Entscheidung treffen in so einer Situation.
Nee. Ich hatte halt mehr oder weniger das Glück, ich habe den Film mit jemandem zusammengeschaut, die den Film halt das 20. Mal geguckt hat oder so weiter. Und die meint halt auch die ganze Zeit so, warum bricht er nicht mit seinem Stolz? Warum geht er nicht zu dieser Tante zurück? Was ich aber mega krass fand, ich war mega fasziniert von dieser orangenen Farbpalette mehr oder weniger. Also Anime sind halt einfach nicht realistisch. Und ich finde, dadurch hat Anime so viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten wie ein Realfilm. Allein schon diese Mutter, die stirbt ja irgendwann, sehr früh im Film.
Aber als sie noch lebt, sie hat so eine komplett verbrannte Haut von diesen Bombenangriffen, wie gesagt. Stellt euch das mal im Realfilm vor. Kannst du nicht umsetzen.
Nee. Ja, allgemein auch das mit den beiden Kindern. Also wie willst du das in einem Realfilm umsetzen, halt zwei Kinder da in die Hauptrollen zu bringen und denen dann halt auch so schlimme Sachen anzutun, das kannst du ja gar nicht machen.
Mit
so,
da sind ja die
Schauspieler dann erstmal komplett traumatisiert.
So Unterernährung.
Gibt's aber tatsächlich.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Es gibt eine Realverfilmung tatsächlich.
Gibt krass.
Ich glaube, ich finde, was halt das, finde ich, diese, wir hatten jetzt so zwei Meinungen, ne? Mensch, er muss da zurückgehen zu der Tante und so. Das, ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Konflikt. Die Kinder haben beide diese Grausamkeiten des Krieges erlebt und auch die Tante hat die Grausamkeit des Krieges erlebt und diese, alle diese traumatisierten Menschen prallen aufeinander. Und für den Seta und seine Schwester ist das in dem Moment dann einfach unerträglich, dass sie eigentlich die Mutter verloren haben. Bei dem Vater ist ja auch gar nicht klar, kommt er je wieder, ist er schon tot. Und dann ist auch noch die Tante nicht nett, gibt denen weniger Essen und mault sie die ganze Zeit an. Und das, ne, das kann man doch auch irgendwo nachvollziehen, dass das für die sich dann auch unaushaltbar angefühlt hat. Oder zumindest für ihn, den älteren Bruder, der mehr so mitbekommen hat. Also das ist eine super schwierige Situation einfach. Das ist das Tolle an diesem Film, dass das, also und jetzt an diesem Film, dass die das einfach so realistisch darstellen, ne? Dass das so, das ist Animation, aber diese Menschlichkeit und diese, auch dieser menschliche Abgrund, die Psyche, das ist einfach so krass gut porträtiert, ne, was da aufeinander prallt.
Du siehst auch bei keinem Studio wie bei Ghibli quasi so sehr die persönliche Verwirklichung von deren Regisseuren. Also wenn jetzt irgendwie, also ich sehe da definitiv, ich weiß, es war jetzt Isao Takahata und nicht Miyazaki, aber ich glaube, die denken da so ein bisschen ähnlich. Also man sieht da diese Kritik, ey, Gesellschaft während des Zweiten Weltkriegs, du hast versagt. Schau, dass es so ein Schicksal nie wieder gibt.
No. Was ich ziemlich interessant fand, ich hatte das tatsächlich nochmal heute gesehen, bevor wir jetzt aufnehmen.
Was?
Und zwar hatte Isao Takahata tatsächlich in einem Interview zu dem Film selbst gesagt, dass er es seltsam findet, dass viele mit dem Jungen so viel Mitleid haben. Gerade die jüngeren Leute zu der Zeit in Japan hatten sehr viel Mitleid mit dem. Und er hat es nicht verstanden, weil er sagt, er hätte zurückgehen können. Ja, es ist nicht kein gutes Gefühl, gerade in diesen Situationen mit den erlebten Geschehnissen und so, sich zu beugen und alles. Aber er vergleicht das dann quasi mit der damaligen Zeit. Die Jugend will sich halt einfach nicht beugen. Die halten an ihren Idealen fest, auch wenn man einfach sich mal beugen muss. Also so hat er das selber beschrieben. Und das fand ich ziemlich interessant.
Ziemlich hart auch.
Ja.
Wahrscheinlich auch ist da auch so doch so ein bisschen dieser Konflikt noch enthalten, ne? So Japan und der Westen. Also dass man dann doch sagt, Mensch, aber seine seelische Gesundheit oder das Individuum und so. Und eigentlich kann er das gerade oder sollte er es zur Erhaltung des Lebens, seines Lebens und der Schwester gerade nicht so stark bevorzugen. Und das tut er aber, ne? Genau. Also für ihn.
Also ich bin auch auf eurer Seite. Ich finde das auch krass, dass sein Kind in seinem Alter das entscheidet. Und ich habe auch auf jeden Fall Mitleid. Und ich kann das auch alles nachvollziehen. Und ja, ich meine, wie hätten wir gehandelt in dem Alter? Also hätte ich eine kleine Schwester, hätte ich es vielleicht genauso gemacht. Ne?
Also das Ding ist, ich finde, also warum ich da so mitfühlen kann, auch mit ihm, ist wahrscheinlich einfach der Grund, ich habe halt selber eine kleine Schwester und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass man in dem Alter, gerade in dem Alter, halt denkt, okay, ich bin jetzt alt genug, um meine kleine Schwester selbst durchzubringen und wir brauchen diese blöde Tante nicht, sondern wir schaffen das alleine. Das ist halt auch dieser Starrsinn quasi eines 14-Jährigen ist, der halt denkt, dass er das schon irgendwie schafft, obwohl das Ganze komplett seiner Kontrolle entglitten ist. Und gerade deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, weil das halt auch super zu dem Alter passt, wo man ja auch so eine Phase hat, wo man alles selber schaffen will. Und deswegen passt das halt auch so gut.
Schönes Schlusswort. Ich habe mir überlegt, wollen wir die Filme so quasi von S bis F, so S, A, B, C, D, E, F einordnen? Schaffen wir das?
Ah, Ranken.
Ach so. Ich musste erst mal gerade überlegen.
Genau, auch so ein bisschen kompetitiven Geist reinzubekommen. Ich glaube, ich packe ihn jetzt einfach mal auf S. Um euch noch ein bisschen Zeit zum Denken zu geben. Bumi, hast du schon was?
Ich würde ihn auch auf S packen, aber ich will unseren Zuhörern den wertvollen Tipp mitgeben, wenn euch jemand in Japan, also ein Japaner, fragt, was ist euer Lieblingsfilm? Und ihr sagt die letzten Glühwürmchen, dann wundert euch bitte nicht, wenn sie euch als grausames Monster bezeichnen. Weil das ist für Japaner einfach eine ganz furchtbare Antwort. Weil ein Lieblingsfilm und ein toller Film muss was Fröhliches und Inspirierendes haben. Und aber bitte nicht das.
Verdammte Deutsche.
Das finde ich voll spannend, weil für mich ist das auch so. Also ich würde das auch niemals als mein Lieblingsfilm bezeichnen, obwohl ich ihn sehr, sehr gut finde. Deswegen. Also, an sich würde ich ihm schon gerne ein S geben, aber da es für mich ein Film ist, den man einmal gesehen haben sollte und danach will ich ihn einfach nicht nochmal gucken, ist es für mich ein A.
Fair enough. Frau Wuchs, was meinst du?
Ja, ich würde mich da doch in diese S-Kategorie wohl mit einem, würde ich da mitgehen auf jeden Fall.
Ich würde sagen, Sarah, damit bist du bestimmt.
Ja,
aber ich glaube, du kannst damit leben, genau.
Ich kann damit leben,
sie hat die Genugtuung, dass sie bezüglich des Lieblingsfilms beim nächsten Podcast den Shin dann nochmal zur Rede stellen kann.
Gibt's erstmal Battle.
Ich habe wirklich bei der Planung dieses Podcasts habe ich mir so gedacht, mit die letzten Glühwürmchen anfangen, ist vielleicht irgendwie ein bisschen makaber.
Direkt alle abgeschaltet.
Genau. Also falls ihr bis hierhin noch zuhört, jetzt beginnt der fröhliche Teil dieses Podcasts. Wir machen weiter mit Kikis kleiner Lieferservice.
Yay!
Da gibt's überhaupt nichts Verwerfliches dran.
Ja, finde ich auch.
Willst du direkt mal sagen, worum es geht? Es ist ja auch dein Titel.
Ja, ist, glaube ich, auch relativ schnell gesagt. Es geht halt um die kleine Hexe Kiki. Und in ihrer Hexenwelt ist es halt Tradition, dass man ab einem bestimmten Alter sich quasi emanzipiert und selbst selbst Geld verdient und selbst auf die Reise geht. Und sie landet durch Zufall bei einer Bäckerfamilie, bekommt dort Unterkunft und darf da halt gleichzeitig arbeiten. Und sie eröffnet dann ihren eigenen kleinen Lieferservice, mit dem sie dann quasi die Dorfbewohner, Stadtbewohner beliefert mit allen möglichen Sachen und denen halt bei ihren Problemen hilft.
Fair enough. Ja. So, wer will anfangen? Frau Fuchs, wie fandest du den Film?
Ich fand ihn ziemlich gut. Ich habe ihn aber tatsächlich auch nur 2-3 Mal gesehen. ich mag die Geschichte sehr gerne, weil es auch wieder einfach das Erwachsenwerden von der Protagonistin zeigt, durch welche Einschnitte sie sich quasi auch verändert, durch die Leute, die sie kennenlernt. Es ist ein sehr schöner Film und würde ich auch jedem sofort empfehlen.
Ich mag dieses Detail total. Als sie quasi so einigermaßen auf eigenen Beinen steht, kann sie ja dann auch Gigi's, also von dieser schwarzen Katze, die Stimme dann nicht mehr hören. Finde ich ein super tolles Detail.
Ja. Es ist der erste Schritt quasi zum Erwachsensein, zum Erwachsenwerden, so, ne? Und quasi ihre Magie zu entdecken, die sie nutzt.
Also warum der Film für mich halt bei so einer Besprechung quasi dazugehört. Also für mich persönlich ist das der Ghibli-Film, den ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe. Weil das für mich ein Film ist, den kann ich immer anmachen. Wenn ich krank bin, gucke ich den ganz oft. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe schlechte Laune und brauche einfach nur irgendwas für gute Laune, dann gucke ich mir den an. Also das ist so ein Film, der ist halt leicht verdaulich, was du ja halt bei den meisten Ghibli-Filmen eigentlich nicht hast. Es gibt ja eigentlich immer irgendwie eine Komponente, an der man sich irgendwie aufhängen kann, über die man nachdenken kann. Und ich finde bei Kiki, das ist einfach, eigentlich ist es ein No-Brainer, weil die Handlung ist zwar stringent und die ist gut, aber es passiert halt nichts, was jetzt total krass über die Stränge schlägt oder so, sondern es ist einfach ein richtig schöner Wohlfühlfilm und ich mag das total.
Ich glaube, bei mir ist er halt auch irgendwo in so einem Top 5 drin. Ich mag den auch sehr gerne, weil ich halt auch so sanfte Filme sehr gerne mag. Ich finde aber diesen Film, also das richtig Beeindruckende an diesem Film ist für mich, das ist eigentlich ein Projekt gewesen, was die jungen Animatoren bei Ghibli schultern sollen. Also der kam quasi ein Jahr später nach Totoro und letzten Glühwürmchen. Und irgendwann schien das Projekt so ein bisschen zu entgleiten und dann hat Miyazaki das übernommen. Und das finde ich, das kann man gar nicht. Also stellt euch das mal vor, jemand hätte jetzt, um im Vergleich zur heutigen Zeit und auch völlig weg von Anime zu bringen, jemand würde heutzutage sagen, ey Jens Spahn, du machst da Scheiße, ich übernehme jetzt deinen Job.
Das wäre ein Traum.
Dieser Typ wäre instant Kanzler oder Kanzlerin Deutschlands.
Was für ein Vergleich.
Es tut mir leid.
Alles gut.
Corona ist auch abgehakt für heute.
Ich will das nur irgendwie so einordnen. Also deswegen ich finde, das ist eine krasse Leistung, ein Projekt, was zu scheitern droht, irgendwie nochmal zu retten. Und das spielt halt so ein bisschen auch Miyazakis Stärken aus. Weil eigentlich ist das eine ganz alltägliche, ganz, sag ich mal, langweilige Geschichte. Aber irgendwie hat die halt was Magisches. Weil es ist ja wirklich, sie geht halt einfach, beginnt halt einfach nur alleine zu leben. Das ist die Geschichte.
No. Oh, ich finde, da kann man so viel mehr da drin sehen. Ich finde halt, den könnte man irgendwie so toll modern auflegen, weil der sagt halt einfach so viel aus über, also eigentlich ist das wie so eine Allegorie über so junge Leute, die irgendwie einen Start-up aufmachen oder über Künstler, die versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Kiki kommt in diese Stadt und fällt irgendwie dort so ein bisschen auf mit dem Besen und diesem anderen Kleidungsstil und hat auch so Unsicherheiten im Umgang mit anderen und will sich halt ihr Leben aufbauen und die hat aber Qualitäten, die die Wirtschaft in dieser Stadt da irgendwie überhaupt nicht zu schätzen weiß. Also niemand kann damit was anfangen, dass ihr Talent Fliegen ist. Und dann baut sie sich was auf, also sie macht eigentlich dieses Fliegen, was sie liebt, macht sie zu einem Job. Und dann merkt sie aber auch, also sie fällt dann in so eine Depression, weil sie merkt, hey, die Leute, die schätzen das gar nicht wert, was ich mache. Ne? Dieses Mädchen, Research, dem sie den Kuchen von der Oma oder sowas bringt und die sagt, oh, ist schon wieder so ein scheiß Kuchen. und dann fällt sie ja irgendwie in so eine Depression. Und dann geht auch die Magie zurück. Dann irgendwie verliert sie den Spaß an dem, was sie geliebt hat, weil sie es zum Beruf gemacht hat. Also ich finde das, find das so super spannend, was man da so draus interpretieren kann. Und in dem Moment, wo sie aber wieder so in die Natur zurückgeht und mit der Ursula spricht und Zeit verbringt, kommt das ja alles so langsam wieder. Dann findet sie auch wieder zu sich und findet auch wieder so die Gründe, warum war denn das mal das Fliegen meine Leidenschaft und so. Und das kommt dann alles wieder. Und das, ich finde das super. Ich finde, das ist wirklich, also das ist ja jetzt aus den 80ern, aber das ist so übertragbar auf die Moderne. Einfach auf junge Leute, die als Künstler arbeiten wollen, aber für die es so schwer ist, sich allein damit zu tragen. Kiki muss ja auch andere Jobs machen. Also nur der Lieferservice so am Anfang, das trägt sich ja nicht. Ne? Und so ist es auch wirklich.
Wenn du mir den, also diesen schlechten Witz erlaubst, das ist dann auf jeden Fall kein deutsches Startup, weil dann, weil dafür musste sie definitiv zu wenig Papierkram erledigen.
Ich finde es auch, also ich muss auch sagen, das ist ja wieder ein Paradebeispiel halt auch, weil das haben wir ja eigentlich bei fast allen Ghibli-Filmen, dass die so unfassbar zeitlos einfach sind. Es ist eigentlich völlig egal, in welcher Zeit die spielen, man kann sich trotzdem super viel für seine eigene Zeit da rausholen. Und ich glaube, das ist auch ein Film, den kannst du halt jeder Altersgruppe zeigen und jede Altersgruppe sieht etwas völlig anderes in diesem Film. Und als Kind habe ich den Film ganz anders gesehen, als ich ihn jetzt halt sehe. Und das finde ich halt wirklich großartig.
Oh, da fällt mir ein, bei die letzten Glühwürmchen. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, Gott sei Dank gibt's Hartz IV. Gott sei Dank muss niemand so ohne Essen so wie von Wäldern rausreißen, von anderen
Dembola,
Bauern klauen.
Im Krieg gibt's kein Hartz IV.
Nee, da gibt's das nicht. Also, das ist das Erste, was du vergessen kannst.
Wir müssen Krieg verhindern, da gibt's kein Hartz IV.
Arbeiten wäre auch eine Möglichkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Hat noch jemand was zu Kiki zu sagen?
Ich würde tatsächlich noch einen kleinen Funfact dazu sagen. Und zwar habe ich in einer Dokumentation zu dem Film gesehen, dass sich das Animationsteam tatsächlich in so eine Fußgängerzone gesetzt hat und die Frauen zu der Zeit Jungfrauen gezeichnet hat, wie die Röcke sich bewegen und so, um quasi die Bewegung von so jungen Mädchen in dem Film besser umsetzen zu können.
Ich stell mir das gerade vor. So.
Es ist ein bisschen weird, ne? Also,
ja, ist schon ein bisschen weird.
Das ist so ein bisschen so, was weiß ich. Ich war irgendwie in so einer japanischen Bikini-Bar, so eine Pole-Dance-Bar, einfach nur aus Recherchezwecken.
Die Anime-Feministin in mir möchte dazu noch sagen, dass es total toll ist, wie viele unterschiedliche Frauen auch in unterschiedlichen Rollen da porträtiert werden. Ja. Also, weil wir haben Kiki, die ist so jung, quirlig, unabhängig, und wir haben aber halt auch die Frau, ne, die Familie, bei denen sie unterkommt, bei der Bäckerfamilie, und die halt so glücklich ist, Mama, irgendwie ja auch ein bisschen Hausfrau, aber halt auch diesen Brotladen da, das alles schmeißt, und das finde ich total super.
Ich glaube, auf dieses Thema werden wir sowieso jetzt über diesen ganzen Podcast noch mehrmals zu sprechen gekommen, zum Beispiel bei unserem nächsten Anime, Poco Rosso, mit Fio, der Handwerkerin, yeah. Mechanikerin, yeah. So heißt ihr Job. Ingenieurin. Aber vorher müssen wir dem noch einen Buchstaben zuweisen. Ich fange einfach mal an, so, damit ich halt auch noch ein bisschen quasi die Bandbreite ausnutzen kann, würde ich jetzt einfach mal B sagen. Bitte tötet mich nicht.
Aber das wollte ich doch gerade sagen.
Verdammt. Ich möchte mich anschließen.
Ja. Ja, also eigentlich muss ich auch ein B geben, weil wenn ich halt den Glühwürmchen A gebe, also Kiki kommt ja so von der Story halt da nicht so ran. Deswegen würde ich auch ein B geben.
Okay, ich dachte, es wird wieder so ein Wir drei gegen dich, weil du ein A gibst oder so.
Aber das schaffen wir beim nächsten Film, kein Problem.
Das glaube ich auch. Da haben wir
das
ganz
unterschiedliche Meinungen. Da stehe ich bestimmt ganz alleine da.
Mal schauen. Im Durchschnitt ist das dann ein B, ziemlich offensichtlich. Und dann machen wir weiter mit Porco Rosso.
Ja.
Ich hätte es gerne italienisch ausgesprochen. Warte, ich probiere es nochmal. Porco Rosso.
Du kannst kein R rollen, oder?
Nee, gar nicht. Ich kann auch so ist es nicht so wirklich aussprechen.
Porco Rosso.
Sisi, das war spannend. Worum geht's? Wer will uns das grob erklären?
Ich würde das gerne machen. Also im Groben geht's ja eigentlich um den Piloten Porco Rosso. Und der sich jetzt quasi so durchschlägt in den wirren Zeiten des Nachkrieges als Kopfgeldjäger und der durch viele Umstände ein neues Flugzeug braucht und dann quasi in einen Machtkampf mit einem anderen Piloten gerät, um eine Frau. Eigentlich so kann man es runterbrechen. Und ja, wie fandet ihr den Film?
Ich würde einfach mal den Anfang machen.
Ja.
Man sieht sehr, was Miyazaki vor Ghibli gemacht hat. Also es ist eigentlich eine Abenteuergeschichte, aber das erinnert mich sehr an dieses Future Boy Conan. Also es ist halt auch irgendwie, es ist eine sehr männlich besetzte Geschichte, finde ich. Es geht auch irgendwie viel, ich höre schon die Leute mit Missgabeln, so um männlichen Stolz. Ich finde das Cover von der Blu-ray so super, wo er quasi so melancholisch, sehnsüchtig so in die Ferne blickt, so auf seinem, ich nehme mal an, Flugzeug stehend. Weißt du, ihm fehlt irgendwie so die Stärke, das Fliegen an den Nagel zu hängen, obwohl halt alle ihr das sagen, so vor allem diese Witwe Gina, die vorher mit einem guten Freund von, wie heißt der, Marco?
Marco Pagott, das ist genau. Seine richtige Identität.
Bevor er ein Schwein wurde und auch niemand sich dran stört, dass er auf einmal ein Schwein ist und so. Nee, aber auf jeden Fall diese Sehnsucht irgendwie nach verflossener Liebe, also kann man viel reininterpretieren.
Ich glaube, das ist auch mein Problem mit dem Film.
Ist dein männlicher Stolz gekränkt?
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich kann mich da halt nicht so reinversetzen. Das ist einfach das Problem. Also, ich habe den auch relativ spät gesehen. Das war so einer von den Filmen. Man hat dann so die Ghibli-Filmliste vor sich und will gucken, welche noch fehlen. Und dann fehlten da halt irgendwie nur noch drei oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucken wir jetzt endlich mal Porco Rosso. Mein Freund kannte den schon und hat mir den dann quasi gezeigt. Und ich saß halt danach so da und hab mir so gedacht, ja, war jetzt kein schlechter Film, aber ich nehme daraus jetzt ehrlich gesagt auch nichts mit. Also, keine Ahnung, ich kann mich auch nicht mehr viel an irgendwas erinnern, ehrlich gesagt, weil mir das alles relativ egal war, was da passiert ist. Also, ich fand das Schwein ganz cool, aber ja, weiß ich nicht. Also, ich hab daraus halt nicht viel mitgenommen, ehrlich gesagt.
Hörst du Herzen von Leuten zerbrechen.
Ja, es tut mir leid. Das habe ich öfter mal, dass ich das mache.
Ja, alles gut. Das wird bestimmt noch ein paar Mal vorkommen. Hast du diese Szene im Kopf, wo Porco Rosso dann ja nach Milan, also nach Mailand, fliegt, fährt, schippert, ich weiß es nicht mehr so genau, um halt sein Flugzeug reparieren zu lassen. Und dann kommen ja diese ganzen Mütterchen und wollen halt sein Flugzeug reparieren. Und er noch erstmal total so, Frauen und Technik finde ich nicht toll. Aber ich fand, das war irgendwie die stärkste Szene von diesem Film, wo diese ganzen Mütterchen dann ankamen. So, die Männer sind irgendwie arbeiten im Krieg, was auch immer. Und die krempeln dann die Arme hoch und packen halt selber an.
Ich fand, die Frauen waren auf jeden Fall das Highlight des Films, das ist richtig.
Geh ich mit.
Zu, was möchtest du denn noch dazu sagen?
Also ich habe den Film erst ein einziges Mal gesehen und das ist auch schon ein bisschen her. Aber ich wollte dazu sagen, dass es halt auch so ein wiederkehrendes Thema natürlich ist in den Ghibli-Filmen, ne? Einfach Flugzeuge. Genau. Und da weiß ich, wir hatten es glaube ich heute noch nicht gesagt, aber der Vater von Hayao Miyazaki hatte ja auch eine Flugzeugfabrik, so
wie
ich das mitbekommen habe. Ja. Und auch im Zweiten Weltkrieg ist die glaube ich auch zerstört worden und weswegen er mit seiner Familie dann auch weg musste, also von dort, und hat er einiges so durchgemacht, aber man sieht halt, wie viel Detail, ne, in diesen Flugzeugen steckt. Das finde ich so krass, weil du kannst dir halt so ein Foto anschauen von diesen Flugzeugen und du kannst es abgleichen mit real existierenden Maschinen, und der hat halt so extrem viel Expertise und Ahnung davon.
Ohne Witz, mir hat auch jemand gesagt, oder ich habe es gelesen, ich weiß es nicht, dass italienische Flugzeuge so in diesen 1920ern halt wirklich extrem schnell waren. Und diese Kämpfe halt in der Luft, die sind halt auch extrem fast-paced.
Das stimmt auch, ja.
Wie du vorhin schon angedeutet hast, Dimbula, richtig cool, dass einfach so eine Frau einfach in so einem männerdominierten Beruf dort zu sehen ist, ne? Also Fio als Ingenieurin.
Also, da habe ich, glaube ich, einen Take zu. Als ich den das erste Mal gesehen hatte, dachte ich mir so, boah, das ist ja eine voll starke weibliche Protagonistin. Also ich hatte vorher zum Beispiel das Wandelnde Schloss und so gesehen. Und ich denke, da werden wir diese Diskussion auch nochmal aufmachen. Ich finde Sophie keine starke weibliche Protagonistin, ganz im Gegenteil eigentlich. Und in diesem Kontrast dann mit Fio dachte ich so, ja, Fio ist mega stark. Auf der anderen Seite wird die aber dann auch irgendwie so, ist vielleicht so ein bisschen der Zeit geschuldet und so, bei diesem Kampf zwischen Curtis und Porco Rosso halt dann so auf diesen Stuhl gesetzt und gesagt, so, sie ist jetzt der Preis und so. Kann ich verzeihen und so. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie ist nur deswegen quasi eine starke weibliche Protagonistin durch ihre Existenz in dieser mechanischen, industriellen Welt. Das macht sie nicht zwangsläufig zu einer schwachen weiblichen Protagonistin, aber da wäre auf jeden Fall sehr viel Potenzial gewesen, ihr noch Charakter mitzugeben. Könnt ihr mir folgen?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe da auch mit. Für mich quasi von der Handlung vom Film her ist es ja eigentlich so, dass Porco Rosso, ja, wenn der Film startet, ein Kopfgeldjäger ist, der einfach auf alles, ich sag das mal so, scheißt.
Der halt auch irgendwie so quasi Schutzgeld von irgendwelchen Piraten.
Ja, genau. Er ist halt so ein Eigenbrötler. Er hat ja auch keine Familie und nichts. Er lebt da auf seiner kleinen Insel. Und ich finde die Entwicklung von seinem Charakter im Film eigentlich am spannendsten. Deswegen ist dieser Ghibli-Film bei mir auch ziemlich weit oben auf der Liste. Weil er sich von chauvinistischen Frauen hält, der eigentlich auf nichts was gibt, sich doch tatsächlich nochmal entwickelt, auch in diesem Bezug darauf, dass die Frauen ja sein kaputtgeschossenes Flugzeug wieder zusammenbasteln, wo er ja vorgesagt hat, nein, das mache ich nicht, ich gebe hier kein Geld aus, dass Frauen mein Flugzeug zusammenbauen, und er dann quasi aber doch sich darauf einlässt und auf Fio vertraut, zeigt er doch, dass er seine Meinung über Frauen ziemlich ändert. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Kernaussage im Film, worauf es sich ja auch aufs Ende, also quasi aufbaut, weil man ja nicht weiß, ob er tatsächlich durch den Kuss von Fio wieder ein Mensch wird.
Ne? Ja, stimmt.
Ne? Also er ist ja quasi, nachdem er in diesem Krieg war, aufgewacht, nachdem alle seine Freunde gestorben sind, mit diesem Schweinegesicht oder Schweinekopf.
Und war plötzlich ein Chovi-Arsch.
Na, das war wahrscheinlich schon vorher, aber ja. Wahrscheinlich war das so die Strafe dafür, dass er sich einfach um nichts geschert hat. Vielleicht war das so ein wie Schön und das Biest, kann man schon fast sagen.
Ich habe da auch irgendwie nicht nur so Frau versus Mann drin gesehen, sondern auch irgendwie so alt versus jung. Weil irgendwie, als er sie dann irgendwann ja akzeptiert hat als Mechanikerin, Schrägstrich Ingenieurin, hatte das für mich auch irgendwie sowas quasi, ne, der alte Pilot akzeptiert jetzt, dass die junge Generation quasi am Drücker ist.
Ja, aber
ich weiß, nachgestellt, aber denk mal drüber nach.
Ich verstehe deine Beweggründe dazu und auch deine Sichtweise darauf, aber es ist ja auch so, dass er sich ja auch entscheiden soll in dieser Kinoszene, auf welche Seite er sich stellt. Auf die italienische Seite, auf die Faschistenseite oder ob er weiter so sein Ding macht und dann ist er klar ein Feind. Also er wählt ja für sich selber den Weg des Freien und dass er nicht mehr kämpfen will. Ne? Also das ist auch so ein leichter Antikriegsfilm, unterschwellig mit den der Änderung der Sichtweise eines absoluten Chauvinisten.
Chauviniste müsste doch eigentlich auch ein Wort sein, was Tsubome triggert.
Ja, ich wollte, weil Frau Fuchs das so schön erläutert hat, ich wollte halt gerade eigentlich eher so auf ein Zitat von Miyazaki hinaus. Er hat mal gesagt, du musst mit Augen sehen, die ungetrübt sind von Hass. Sieh das Gute im Bösen und das Böse im Guten. Verschreibe dich keiner der beiden Seiten, sondern schwöre stattdessen, die Balance, die zwischen den beiden existiert, zu erhalten.
Das ist ein sehr schönes Zitat.
Ja.
Kann ich nichts gegen erwidern. Kein dummer Witz auf Lager. Hilfe.
Das ist auf jeden Fall, das ist auch, da kann man drüber diskutieren, ne, ob das, also ob das Pazifismus ist oder ob es sogar irgendwie noch was anderes ist. Noch was, ich will fast sagen Übergeordnetes.
Ich bin auch so in Gedanken gerade so bei Buddhisten, dem Dalai Lama, Mutter Teresa und so. Aber ich glaube, das ist ein wenig.
Wobei Shintoismus auch stark in Japan.
Es geht in die Richtung.
Ich würde sagen, es geht vor allem in eine Richtung, sondern nach vorne. Wir machen genau. Weiter. Welche Buchstaben würdet ihr ihnen geben? Soll ich anfangen?
Ja,
mach mal.
Dann gebe ich dem ein A.
Bin ich dabei?
A wie alles bestens.
Ja. Also ich bin eher so bei C.
C wie?
C wie.
Also ich würde auch sagen, C wie must see again, um ein anderes Urteil abzugeben.
Okay, dann sind wir im Durchschnitt bei B.
Ja.
Ja.
Ich merke übrigens gerade, dass das Schnittdimbola das dann alles nochmal nachhören darf, wo wir halt was eingeordnet haben. War vielleicht doch nicht die beste Idee, das mit dem Ranking zu versehen.
Ja.
Unser Filterfilm ist, Trommelwirbel, Pompoko.
Die kleinen Marderhunde.
Und ich habe den nicht gesehen.
Schande über dich.
Ich habe ihn heute gesehen.
Wie fandest du ihn?
Ja.
Ja. Worum geht's?
Also, worum geht's? Kann das jemand anders erklären vielleicht?
Dann steige ich nochmal ein. Und zwar im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich darum, dass die Marderhunde in Japan aus ihrem Lebensraum vertrieben werden und die sich da massiv gegen wehren. Und der Film geht eigentlich komplett um diesen Kampf gegen die Menschen. Um es so runterzubrechen.
Und ohne Witz, wenn ich mir die Visuals angeschaut habe, dachte ich halt, das wäre irgendwie so vom Stil her, so von dem Vibe irgendwie mehr sowas wie hier die Yamadas. So kann man sich irren.
Also ich finde halt persönlich, also die Message kam an bei mir, so die Menschen zerstören den Lebensraum der Waschbären und bla 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 und so. Okay, habe ich verstanden, aber das hat auch schon, kam schon tausendmal besser in anderen Filmen rüber irgendwie. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mehrere Probleme, glaube ich, mit dem Film. Problem Nummer 1, ich konnte die Viecher alle nicht auseinanderhalten. Die sahen für mich alle gleich aus. Das ist sehr problematisch, wenn sie dann mit Namen um sich schmeißen und sagen, oh, hier, XY ist wieder da. Und ich so, hä, war der weg? Ich habe nichts mitbekommen, keine Ahnung. Dann kommt noch dazu, der Film hat so einen übergeordneten Erzähler, der das Ganze wie so eine Geschichte erzählt, was ich unfassbar störend fand. Also das war für mich, als wenn ich aus Versehen den Audiokommentar von den Regisseuren mit angemacht habe oder so, die dann halt nebenbei erklären, was da gerade passiert. Und ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben, weil das hätte der Film in meinen Augen gar nicht gebraucht. Ja, und dann halt einfach, also dieses ganze Mensch-gegen-Natur-Thema wird ja öfter bei Ghibli angesprochen und ich finde einfach, andere Filme machen das einfach besser. Also der Film versucht halt auch viel lustig noch zu sein und so und halt noch viel so, ja, wie sagt man, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und ach, keine Ahnung, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ich denke mir so, nee, entweder machst du das Thema ernst oder du lässt es sein. Ja, tut mir leid. Jetzt sind erstmal alle sprachlos.
Jetzt muss jemand was entgegnen darauf. Komm los, irgendwer muss ihn verteidigen.
Ja gut, komm, dann mache ich das jetzt. Also für mich ist das einer von auch von meinen absoluten Lieblingsfilmen, deswegen hatte ich den auch meine Favoriten getan. Er behandelt natürlich auch das Thema Yokai. aber im Großen und Ganzen ja, ist natürlich, es geht um den Lebensraum und alles, aber es geht auch um das Bewusstsein zum traditionellen Japan. Wie es früher war, wie die Leute die Natur und auch die Sachen um sich herum wahrgenommen haben, so wird es ja quasi gezeigt, dass es einfach nur noch so ein wahlloses Bauen, wahllose Gegenstände wegwerfen, Lebensmittelverschwendung, es kommt ja alles drin vor. Und dazwischen hast du diese kleinen Marderhunde, die eigentlich gar nicht mitgekriegt haben, wie die Welt um sich herum, also um sie herum sich verändert hat. Und die damit irgendwie klarkommen müssen. Und das finde ich ziemlich spannend, weil man da einfach auch, so wie in den anderen Filmen, die wir gerade besprochen haben, wieder so eine Schneise zum Jetzt ziehen kann. Auf jeden Fall. Ne? Also man kann ja jetzt wieder dann mit dem Regenwald oder mit Brasilien, wo sie auch da alles abholzen, also man kann das ja, das ist ja genau dasselbe. Also es ist auch kein Thema, was irgendwie alt wird, es ist immer präsent. Und das finde ich gerade am spannendsten daran. Auch mit der Kultur. Die Kultur verändert sich und du hast wieder so Leute, die es aber gar nicht mitkriegen, wie sie sich verändert, die dann quasi einfach wie vom Kopf gestoßen dastehen. Ne? Erzähl ein 72-Jährigen oder 86-Jährigen, was TikTok ist, dann würde der genauso sagen wie die, was ist das? Ne? Und das stelle ich mir halt so bei den Marderhunden, also so ich, die Parallelen halt, dass die quasi aus ihrer Blase gar nicht rauskommen und gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert.
Ich überlege gerade so ein bisschen. Also es klingt jetzt, so wie du es erzählst, sehr, sehr belehrend. Ich weiß nicht genau, bei welchem Ghibli-Film ich das beim Schauen gedacht hatte. Vielleicht war es auch Die letzten Glühwürmchen. Da schwingt das auf jeden Fall so ein bisschen mit.
Ja, das finde ich aber
bei
auch.
Aber bei vielen anderen Ghibli-Filmen ist es halt nicht so belehrend.
Bei dem Pompoko, das meinte ja Olga gerade. Sie hat nicht so richtig verstanden, warum da noch so einer ist, der da irgendwie das noch erläutert und erzählt. Es ist, glaube ich, eher so die Zielgruppe angepeilt für die Kinder, die sich bewusst werden sollen, was eigentlich um sie herum passiert.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann es mir halt auch gut vorstellen, dass das so der Grund ist, dass quasi nochmal so ein Erzähler da ist, der einem das nochmal erklärt, was da gerade passiert. Und wenn man das dann halt so wie ich jetzt mit 25 sieht, denkt man sich halt so, ja, du brauchst mir das jetzt nicht noch erklären, ich kann das sehen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn man das halt jünger sieht, dass das dann vielleicht einen anderen Impact hat. Und ich verstehe auch die Thematiken, die angesprochen werden. Mich stört einfach nur die Art und Weise. Ich fand halt die Viecher da nicht so spannend und keine Ahnung. Ich fand das halt einfach nicht so spannend gelöst, sag ich mal, die Thematik.
Das, was Olga meint, auch, dass es teilweise so ins Lustige gezogen ist, dass es immer noch so auf eine spielerische Art unterschwellig was auslösen. Und die Marderhunde sind ja in dieser japanischen Mythologie halt auch so die Clowns, ne? Die Clowns, die sich verwandeln, die Leute necken, die Leute verarschen. Und das muss ja auch noch irgendwie mit rein, ne? Und deswegen dieser ganze Aufbau drumherum. So, zu bitte.
Genau, ich wollte gerade gestehen, zu meiner Schande habe ich den wirklich erst einmal gesehen und tatsächlich auch nur auf Japanisch, ohne Untertitel, und das muss 10 Jahre her sein. aber ich würde halt sagen, was dabei durchkommt, ist, dass werden Kinder angesprochen als Publikum, aber was dieser Film halt macht, ist, der zeigt halt, dass diese Population von diesen Marderhunden, die bilden auch eine Gesellschaft mit Mama, Papa, mit Kindern und eigentlich genauso sind wie wir. Und aus irgendeinem Grund oder aus ziemlich blöden Gründen ist so eine Koexistenz und so ein Miteinander nicht möglich. Und dass das total blöd ist und eigentlich nicht sein muss, ich finde, das wird einfach auch so hier hinterfragt und ins Bewusstsein gebracht. Das ist so, also was ich verstanden habe oder was ich denke, was auch so ein Appeal einfach auch ist von diesem Film.
No.
Ich überlege gerade, ob ich mich traue zu fragen, was so das Ende des Films ist.
Also ich finde es jetzt auch nicht so interessant und spannend, dass es relevant ist, ob man es weiß oder nicht.
Dimbula, eigentlich im Großen und Ganzen ist es so, dass die meisten Marderhunde bei dem Kampf draufgehen. Manche auch Selbstmord begehen, weil sie nicht mit der Schmach leben wollen, gegen die Menschen verloren zu haben. Und eine kleine Gruppe verwandelt sich dann durch ihre Verwandlungsfähigkeiten und leben dann doch unter den Menschen irgendwie. Und dass doch eine kleine Population überlebt.
Das klingt sehr, sehr schrecklich.
Nee, aber das Witzige ist ja, so schrecklich wie das klingt, das richtige Ende des Films ist aber, wie einer von diesen verwandelten Tanukis in einen Menschen quasi andere Tanukis trifft, die sich aber nicht verwandelt haben in Menschen. Und dann tanzen die da rum und keine Ahnung was. Und er freut sich, dass er seine alten Freunde wiederfindet. Das ist das eigentliche Ende. Fand ihn nämlich auch sehr verstört, ehrlich gesagt.
Das hat definitiv was von Geigenhumor.
Ja, irgendwie schon.
Das ist auf jeden Fall Geigenhumor, wenn die Tiere, die in der Natur leben, so sich selbst pervertieren müssen und nicht so sein können, wie sie sind, um unter Menschen und mit dem Menschen zu leben.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Auf jeden Fall.
Okay, wollt ihr was zu dem Film sagen?
Nee.
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Dann würde ich sagen, geben wir dem auch noch eine Wertung. Vielleicht 10 Minuten zu lang. Ich enthalte mich dieses Mal.
Also ich wäre hier auch wieder bei einem C, muss ich sagen.
Das ist aber noch höher, als ich dachte.
Ja, ich fand Porco Rosso auch nicht besser.
Bummi, was meinst du?
Kann man in einem Ghibli-Film irgendwas unter C geben?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ich muss dringend, das ist jetzt schon der zweite auf der Liste, ich muss dringend ein bisschen nachholen. Ich würde auch erstmal das C geben.
Ich bin mit dem A dabei, also ihr habt mich überstimmt.
Ja, aber wie funktioniert Durchschnittsberechnung?
Steig auf.
Bei drei Leuten. Auf. Ist es jetzt B oder ist das jetzt C?
Ich würde schon sagen, es ist ein
C. Menno. Ja, das passiert, wenn man seine Recherche nicht vernünftig zu Ende macht. Kinder, lasst euch das eine Lehre sein. wir machen weiter mit dem nächsten Anime-Film. Prinzessin Mononoke. Habe ich noch nie von gehört. Worum geht's?
Was?
Nein, es war nicht. Oh.
Plot-Twist.
Kann ihm mal bitte jemand eine Schelle geben, ja.
Leider konnte Dimbula an diesem Podcast nicht teilnehmen.
Ich mach's wieder gut, ich sag, worum es geht. Im Prinzip geht's um einen Mädel, die wird auch gemeinhin Prinzessin Mononoke genannt und die ist bei Wölfen aufgewachsen. Dann gibt es noch einen Jungen, der heißt Ashitaka und der reitet auf so einem, was ist das für ein Tier? Es hat auf jeden Fall Hörner. Man kann drauf reiten und hat auch einen Bogen und so. Und jetzt treffen die beiden aufeinander und dann denkt sich Ashitaka, ein Mädel, was bei Wölfen aufgewachsen ist, die muss ich erstmal beeindrucken.
Dimbula, also haben wir denselben Film gesehen? Also stopp.
Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Haben wir den gleichen Film gesehen?
Du hast einen Bootleg gehabt, oder wie? Hä?
War das eine Romance-Version?
Ehrlich. Die Rohfassung. Ganz am Anfang.
Ich wollte es ein bisschen lebhaft.
Und alle, die den Film gesehen haben, jetzt so, Moment, habe ich den richtigen Film gesehen? Oh, schön.
Will mir was ergänzen oder sollen wir drüber reden?
Dembula hat auf jeden Fall die ab 18 Version gesehen. Typ geht in den Wald, um sich eine Ische klar zu machen.
Inzessin Mononoke.
Hm. Okay, wechseln wir doch bitte das Thema.
Sagen wir es mal so, Dembula, Ashitaka hat einen Grund, sich auf die Reise zu machen, weil er nämlich verflucht wird, beziehungsweise genau. Sein Arm, nicht wahr? Und auf der Suche nach einer Heilung für diesen Fluch begegnet er San, also Prinzessin Mononoke.
So ist es. Also hier haben wir meinen ersten Ghibli-Film. Zum ersten Mal gesehen mit 4 Jahren.
Wie viel hast du verstanden?
Weil meine Oma den im Fernsehen gesehen hat und sich dachte, das ist ein Trickfilm, den nehme ich jetzt auf Video auf und am Wochenende zeige ich den meiner Enkelin. Ja, wir waren dann beide relativ schockiert, dass gleich in einer der ersten Szenen jemand der Kopf abfliegt. war aber irgendwie nicht traumatisch anscheinend, weil ich mag den Film immer noch. Keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt, aber ich fand ihn irgendwie damals schon gut und finde ihn auch immer noch gut. Und das ist wahrscheinlich auch so der Film, den ich am zweithäufigsten gesehen habe, weil ich finde, von den ganzen Ghibli-Filmen ist das für mich, also wenn ich einen Ghibli-Film nennen muss, nenne ich immer diesen Film, weil ich finde, das ist der Film, den man gesehen haben muss. Also, den muss man gesehen haben, egal ob man Animes guckt, egal ob man gern Filme guckt oder keine Ahnung was. Jeder muss diesen Film sehen.
Ich habe mit diesem Film tatsächlich ein Problem. Mistgabeln. Weswegen ich zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland immer präferieren würde über Disney. Ich habe ein Problem mit der ersten Hälfte des Films. Die zweite Hälfte finde ich super toll. Also, diese ganze Thematik so, die Menschen wollen dann machen dann Jagd auf den Waldgott und der zeigt ihnen dann, was eine Hake ist, indem er ihre Haken irgendwie dematerialisieren lässt und ihre Körper gleich mit und den ganzen Wald gleich mit und so und verfaulen lässt und so, bla bla bla. Wir haben schon gelernt, ich bin nicht so gut mit zusammenfassen. diese erste Hälfte auf jeden Fall, die ist so ein bisschen in zwei eigenständigen Geschichten erzählt. Also man sieht so ein bisschen Zans Leben und das von diesen Menschen in diesen quasi in diesen Forst, so mit ganz viel Asche und Schlot und so weiter.
Eisenhütte meinst du, ja. Hm.
So nennt man sie. Und man sieht Ashitakas Leben, so mit seinem Fluch und dem Wald und so weiter, mit Pfeile und Bogen und seinem quasi, sag ich mal, sehr, sehr dörflichen Stamm. Fand ich, hat sich mir irgendwie nie so ganz, ganz erschlossen, dass diese Erzählstränge nicht früher zusammengezogen werden.
Also ich finde es gerade wichtig, dass sie zuerst parallel voneinander laufen, weil wir so quasi parallel den Einblick haben, zum einen halt, dass die Menschen, also nicht generell alle Menschen sind böse in diesem Film, sondern es gibt die Stadtmenschen, die da eben in dieser Eisenhütte leben und dort arbeiten und so. Dann gibt es aber auch Menschen wie Ashitaka, die halt in Dörfern zusammen mit der Natur leben. Und dagegen haben wir dann halt noch diese ganze Waldwelt mit den Göttern und den Tieren und was auch immer. Und da geht ja auch noch mal, das ist ja auch noch mal so ein eigener Komplex, nämlich was für Probleme haben diese Tiere auch miteinander und wie müssen sie sich dann zusammenschließen, um gegen die Menschen anzukommen sozusagen. Und dass quasi jeder Bereich erstmal seine Zeit braucht, um aufgebaut zu werden, um quasi zu zeigen, eigentlich ist keiner von denen richtig böse. Das ist ja auch genau das, was wir vorhin hatten mit dem Zitat. Keiner ist per se böse, sondern alle haben einfach nur eine eigene Agenda, die sie unter Umständen vielleicht nicht optimal umsetzen, aber sie denken halt, das ist der einzige Weg für sie. Und ich glaube, das muss halt im Film erstmal klar werden, bevor man dann alles zusammenführen kann.
Genau, sonst hätte das ja einfach, du wirst ja so reingeworfen sonst einfach.
Ich verstehe das, das machen ja moderne Filme auch. Also wenn du irgendwie Your Name nimmst, der zeigt ja auch diesen Dualismus mit diesen zwei eigenständig erzählten Geschichten, bevor die zusammenführt.
Was ich halt spannend finde an, ich sag mal, die Reise in den Westen, so nennt man das ja eigentlich, den Strang, in dem er ja da in den Waldgottwald reist, zeigt ja eigentlich, wie er aus seinem sehr Urvölkerstamm, sage ich jetzt mal dazu, quasi diese Reise in den Westen macht und da schon auch teilweise in so eine modernere Zeit kommt. Also in Japan, ne? Wenn man sich überlegt, dass die Eisenhütte ja so weit entwickelt ist, dass sie Schusswaffen haben und er da noch mit Pfeil und Bogen und irgendwelchen Reittieren umherhampelt, auf der anderen Seite, ist das eigentlich schon wieder so eine Entwicklung auf dem, ja, in Japan selbst. Wie weit, wo was fortgeschritten ist.
Ja.
Ich fand das so toll, wie Olga das vorhin zusammengefasst hat. Voll schön. Wenn das irgendwie, das so alles drin irgendwie. Ich fand das super.
Danke.
Sternchen.
Yay, ich habe auch mal was Gutes gesagt.
Muss man auch mal sagen hier.
Ich erinnere mich noch, also ich glaube, diese Erinnerung ist sogar noch präsenter als der Film selbst bei mir. Da habe ich meine Eltern besucht. Und meine Mutter hat gerade irgendwie so eine Reisedoku im WDR gesehen. Und dann höre ich halt auf einmal so dieses also hier dieses Legend of Ashitaka. Sein Theme quasi. Und ich dachte mir einfach so, was mit diesem Song kennst du doch. Woher kenne ich den? Und irgendwann fiel mir so ein, warte mal, das ist aus Prinzessin Mononoke. Was macht das in dieser WDR-Doku? Und hast währenddessen so Bilder quasi so von so Klippenlandschaften gesehen.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich der erste Film, über den wir jetzt heute reden, wo man auch über die Musik sprechen muss.
Ja. Also, wobei, Porco Rosso, also ja, dieses...
Also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, aber ich habe ihn nur einmal gesehen, also...
Was? Aber Porco Rosso... Oder wobei, Kikis kleiner Lieferservice, das Main-Theme ist auch großartig.
Stimmt,
dieses,
das...
Ja. Wer ist das Ocean-View-Ding?
Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall haben wir noch nicht darüber geredet, über Musik, das ja, ist das schlecht.
Ja. Und das, obwohl ich dabei bin.
Ja, weil ich finde das auch durchaus wichtig. Also nicht nur, dass ich die Filme relativ häufig gucke, sondern wir gucken uns tatsächlich auch sehr oft auf YouTube dieses ganz bekannte Konzert an. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo das stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall gibt es da ja so eine Aufnahme von mehreren Songs. Und die ist einfach so wunderschön.
Du meinst das, wo hinterher quasi, also wo Miyazaki auch im Publikum sitzt und am Ende dann zu, wie spricht man denn nicht aus, Joe Hisaishi?
Weiß ich nicht, wie man den
eben halt so einen Blumenstrauß halt so.
Ja, gibt. Aber auf jeden Fall ist das so eine tolle Aufnahme einfach. Und man kann sich das einfach auf komplett super laut machen in der Wohnung. Niemand deiner Nachbarn wird klingeln, weil alle es toll finden, ja.
Ja, die Musik ist wirklich wunderschön. Also auch die, dieser Titelsong von dem Countertenor gesungen. Also ein Mann mit so einer unwahrscheinlich hohen Stimme und Opernsänger, soweit ich weiß, ist wunderschön einfach. Oder auch, was es noch für Bonustracks da gibt, diese Gesänge dann von den Frauen in der Eisenhütte, ne, was
oh,
es
ja,
da
stimmt.
Soll, das ist wunderschön.
Ja. Ich finde auch allgemein, also der Film ruft bei mir halt auch total viel hervor, also anders als du jetzt, Dimbula, kann ich mich sofort an einzelne Szenen erinnern, die mich irgendwie total gepackt haben. Also gerade am Anfang auch, wo dieser Eber, dieser riesige Eber da in das Dorf kommt, der ja halt verflucht ist oder diesen Parasiten in sich hat oder was auch immer man das, ne, kann man ja auch verschieden interpretieren, was es ist. Allein schon diese Szene, wie der da ankommt und wie die dann quasi versuchen, den aufzuhalten und Ashitaka den versucht aufzuhalten, das ist so eine prägende Szene irgendwie gewesen. Und auch wie die dem Waldgott den Kopf abschlagen und dann den in die Hand nehmen und dieses ganze Zeug da drumrum und boah. Also da gibt's halt so viele richtig einprägende Szenen, finde ich.
Visuell ist der absolut beeindruckend. Auch wo du dann diesen Kopf von dem Waldgott siehst und dann quasi so im Hintergrund dann so die Blumen verfaulen.
Ja, oder also allgemein finde ich auch dieses Gesicht von dem Waldgott. Also ich glaube, wir alle hatten Albträume von dem.
Mit 4 Jahren auf jeden Fall.
Also ich meine, der sieht ja wohl gruselig aus. Ich habe letztens gerade gesehen, dass gerade bei Instagram in der Story so ein Filter rumgeht mit diesem Waldgott-Gesicht. Und ich dachte mir so, Leute, das könnt ihr nicht tun, das ist gruselig. Das fand ich sehr lustig. Aber keine Ahnung, das sind halt so Motive, die sind halt super einprägsam. Oder diese kleinen Waldgeister, die ja auch auf dem Blu-ray-Cover zum Beispiel drauf sind, die sind ja auch vielfach in Figurenform, in keine Ahnung was, aufgelegt, weil die halt einfach so einprägsam sind.
Habt ihr zufällig diesen Dokumentarfilm gesehen, diesen Neverending Man, Hayao
ja,
Miyazaki?
Ja, hab ich gesehen.
Da erzählen ja diese Geschichte, dass Toshio Suzuki, der Produzent quasi, auch ein Mitgründer von Studio Ghibli, als dann quasi um den Release in Amerika ging, zu diesem Meeting nach New York ging, der Produzent der amerikanischen Prinzessin Mononoke-Version war Harvey Weinstein. Ja, richtig. Der ist er mittlerweile verurteilt wegen Kindesmissbrauch oder ist es noch am Lauf?
Oh Gott, keine Ahnung. Weiß
ich nicht. Ich glaube, das läuft noch.
Auf jeden Fall brachte der ein Schwert mit zu diesem Meeting nach New York und meinte dann so in Englisch so: Mononoke Hime, no cut.
Oh mein Gott.
Das finde ich so genial.
Oh Gott,
ey. Und man konnte halt, also das war natürlich so ein Requisitenschwert, aber man konnte ja nicht erkennen, dass das halt eigentlich stumpf ist. Und vor allem halt auch, der hat das ja mit in dem Flugzeug genommen. Heutzutage halt so null denkbar. Aber ich kann verstehen, warum er so aufgebracht ist. In der amerikanischen Version von Nausicaä aus dem Tal der Winde hat die der amerikanischen Version fehlen einfach 22 Minuten, weil man daraus einen Kinderfilm machen wollte.
Oh Gott.
Ja, das haben sie am Anfang mit vielen Ghibli-Filmen ja noch gemacht. Leider.
Das also ist voll crazy. Man kann sich das Amerika jetzt gar nicht vorstellen, Fall. Ey.
Nee.
Weil, also, das sind ja, also da musst du ja den halben Film wegcutten, so ungefähr. Also.
Das ist ja auch eigentlich total offending. Also, gerade wenn du dir vorstellst, einen Japaner und dem sagst ja. du jetzt so, ja, ich möchte jetzt gerne 22 Minuten aus deinem Film rausschneiden.
Dass sie das überhaupt gemacht haben.
Also, ich glaube, heutzutage würdest du nie wieder eine Lizenz von dieser japanischen Firma dann bekommen.
Da kriegst du gar keine Antwort auf die Mail einfach.
Ja, man darf nicht vergessen, dass da Walt Disney auch noch seine Hände mit dem Spiel hatte, ne? Die haben ein Jahr vor Mononoke quasi in den USA ausgestrahlt, wurde noch die Rechte daran erworben, auch genau wie die Ghibli-Filme davor.
Das wusste ich gar nicht, krass.
Ich hasse die böse Maus.
Ja, ja.
Nee, die Maus hasse ich nicht, die kann nichts dafür.
Die Ente ist viel schlimmer.
Guckt mehr South Park, die Maus ist böse, glaubt mir.
Aber das kann jetzt noch nicht das Ende sein. Sind wir durch mit unserer Diskussion über diesen Film?
Ja, ich weiß nicht. Also, das Ding ist, man kann zu dem Film super viel sagen, aber wenn man erstmal in so einen Redefluss reinkommt, dann wird es niemals enden einfach.
Das ist weil völlig okay.
Ich kann den ganzen Tag über diesen Film reden eigentlich. Ich habe auch jetzt schon wieder, während ich darüber rede, Lust, den zu gucken. Das ist ganz schlimm. Also eigentlich möchte ich jetzt gerade gehen und diesen Film gucken.
Okay, bye.
Also ich finde auf jeden Fall, das ist ein Film, den kann man sich auch super oft angucken, den kann man auch immer noch gucken, obwohl der optisch natürlich also der ist gut gealtert, aber man sieht natürlich, dass er schon älter ist. Trotzdem kann man sich den wunderbar angucken, auch wenn man den noch nicht kennt. Und ich kann den, wie gesagt, nur jedem empfehlen, auch wenn man keine Anime-Filme guckt. Ich versuche auch immer noch meiner besten Freundin diesen Film anzudrehen, weil sie partout keine Anime-Filme gucken will. Und ich werde es irgendwann schaffen.
Soll ich mit einer Wertung anfangen?
Ja, fang an.
Also für mich sind diese Themen, dieser ganze Naturalismus, der ist für mich echt nicht gut gealtert in diesem Film. Ich stehe mit dieser Meinung auch ein bisschen alleine. Und für mich ist der Film auch ein bisschen zu straightforward. Also ich hätte gern noch, so, also selbst bei, das ist ein bisschen übertrieben, aber selbst bei Kiki kann man irgendwie mehr interpretieren. Und das sind halt so die Filme, auf die ich so total stehe. Deswegen würde ich dem jetzt eine A,5 geben. Ist das möglich? Nein, ich würde sagen A.
Ja, also ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich bin bei S auf jeden Fall.
Bumi, was meinst du?
Das muss S-Tier sein, ganz klar. Das ist auf jeden Fall der Ghibli-Film, den ich am häufigsten geschaut habe. Und ja, S.
Frau Fuchs.
Ich teile deine Meinung jetzt nicht ganz, wie du das gerade begründet hast, Imbola.
Das ist okay.
Aber für mich ist das auch ein klares S. Auf jeden Fall.
Dann bin ich überstimmt und es ist im Schnitt ein S. Und man soll ja auch immer auf hohen Noten aufhören. Wir sind nämlich mit dem ersten Teil jetzt durch. Ich habe am Anfang gesagt, wir reden über 10 Filme und das machen wir auch. Aber über den nächsten 5 reden wir erst nächste Woche. Hat noch jemand Schlussworte? Weil sonst sage ich jetzt einfach ciao.
Ich freue mich auf die nächste Hälfte und bin schon gespannt, was wir da so für Meinungen haben, wie die auseinandergehen werden. Denn ich glaube, das werden sie.
Oh ja.
Und wir reden immer noch über den neuesten Film, Erwig and the Witch. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss.
Yay.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Und ich weigere mich, den Earwig zu nennen.
Hey.